SRF 2 Kultur.
Eigentlich müssten sie längst abgenudelt sein, so oft wie sie zitiert werden. Doch die Sketches und Zeichnungen von Loriot bleiben zeitlos. Es gibt tatsächlich auch Seiten des Komikers und Künstlers, die man bisher noch nicht kannte. Das zeigt jetzt eine Ausstellung im Münchner Literaturhaus. Sie versammelt noch nie gezeigte Karikaturen, Fotos und Nachtbilder. Ein Loriot der leisen Töne, meint Susanne Lettenbauer.
Man muss schon genau hinschauen in dieser Ausstellung. Loriot, der derbe Kritiker, der Humorist mit oftmals bitterbösen Plattitüden, der Satiriker, der deutschen Gesellschaft bis zum Schluss den Spiegel vorhielt. Dieser Loriot war ein Meister der leisen Töne. Mit winzigen Pinsel- oder Bleistiftstrichen malte er seine Möpse im Kleinformat. Verpasste deutschen Geistesgrößen wie Albrecht Dürer, Wolfgang von Goethe oder Friedrich Schiller die berühmte Knollennase. Er lehnte sich an die kubistische Stilistik eines Georges Braque an, ließ sich vom Realismus eines Edward Hopper inspirieren. Loriot, von dem fast nur schwarz-weiß Zeichnungen veröffentlicht wurden, war ein Meister der Farbe, das zeigt die Ausstellung im Münchner Literaturhaus. In 4 sorgfältig zusammengestellten Kabinetten mit Werken von 1952 bis 2010 präsentiert Kurator Peter Geier, wie aus dem Kunstabsolventen Vico von Bülow der Loriot wurde, wie wir ihn kennen.
Die Leute denken immer, ach Loriot, den mögen ja alle. Wenn man jetzt dann anguckt, wie lange er eigentlich kämpfen musste mit Absagen von seinen Verlagen, also bei denen er wirklich regelmäßig gezeichnet hat, später dann bei der Weltbild. Und das dann eine Zeichnung ist, die eindeutig klar witzig und verständlich ist und wo man ihm schreibt, man habe den Witz nicht verstanden.
Tatsächlich musste auch ein Loriot fürs tägliche Brot arbeiten. Das zeigen 3 Monitore mit Trickfilmchen von 1959, 1968 und 1993. Loriots Weg durch die Werbelandschaft. So besserte Vico von Bülow seine Bezüge durch Werbeclips auf. Für die soziale Marktwirtschaft, für die Deutsche Post und für Pfeifentabak.
So ist der Mensch, wie man hier sieht, stets selber seines Glückes Schmied.
Sie sind der erfolgreichste Liebhaber von Wanne Eickel.
So ist es.
Wie muss man, was braucht man, um,
Erstens natürlich einen stark ausgeprägten...
Aha, und zweitens?
Zweitens ein sehr, sehr langes...
Also gewissermaßen...
3 Dinge brauchte der Mann.
Feuer, Pfeife, Stände.
Genauso unkonventionell wie sein Blick auf die Gesellschaft war auch Loriots Blick auf sein Privatleben und auf die Hausgäste, was ihn anfangs überraschte, sagt Kurator Geier.
Ich meine, was uns wirklich überrascht hat, war, dass Loriot über Jahre seine Besucher nicht in ein Gästebuch schreiben ließ, sondern sie immer in der gleichen Kulisse, nämlich mit Säule und Vorhang, abgelichtet hat.
So steht der Schauspieler Horst Buchholz ebenso an der Säule wie kurvenreiche Models der 1950er Jahre. Dass bei einer dieser Hauspartys ein schwarz-weißer Mini-Stummfilm à la Hitchcock entstand, verwundert er gar nicht mehr. Als Herzstück der Münchner Ausstellung dürfte man aber die Nachtschattengewächse nennen. Ein dunkel abgesetztes Kabinett mit erstaunlich farbigen Nachtarbeiten des unter Schlafmangel leidenden Vico von Bülow. Dort ist auf winzigen Leinwänden der eigentliche Künstler zu sehen. Feinnervig, verletzlich, überpenibel. Allein dafür lohnt die Ausstellung in München, die danach noch in Stuttgart und Hannover zu sehen ist. Also kommen Sie nicht in die Ausstellung, wenn Sie ein Sofa erwarten, die Herren im Bad sehen wollen oder die Nudel. Nein, München verweigert sich den Plattitüden. Hier sieht man den Künstler Loriot, der nach der Maxime lebte, die eigene Fantasie ist doch gar nicht einzuholen.
Kunst, die an Grenzen geht. Anne Leif Young steht für Performances und Shows, die unbequem sind. Auf der Bühne arbeitet Anne Leif Young alias Sherry Winion mit allen möglichen Körperflüssigkeiten. Sie interpretiert alte Märchen neu, inszeniert biografische Geschichten und sie arbeitet als Therapeutin. Ihre Sitzungen nennt Sherry Winion Therapy. Zurzeit kann man sich in Zürich in ihrer mobilen Praxis auf die Couch legen. Jennifer Kakshuri hat den Selbstversuch gewagt.
Das Sherry-Mobil. Die Türe ist hinten aufgeklappt. Viel glitzernder Schmuck sowie bedruckte T-Shirts, farbige Haarspangen und Handtäschchen stehen hier im Wagen in Regalen. Doch die glitzernd rosane Innenwelt des Sherry-Mobils täuscht. Sherry Winion trägt enge helle Jeans, dazu eine blaue Bluse mit rosaroten Blumen drauf, ihre Füße stecken in hohen Absätzen und auf dem Kopf eine blonde Langhaarperücke. Sie sei unberechenbar und hemmungslos, heißt es, konfrontativ und fordernd. Mit dem Mikrofon in der Hand setze ich mich in den rosa tapezierten Wagen. Sie fragt sofort, was genau thematisiert werden soll.
So, is there something you guys want to tackle today? Is there something you'd like me to help you with?
Die US-Amerikanerin sitzt mit den Beinen überkreuzt und schaut fordernd. Bevor ich auf ihre Frage antworten kann, merke ich, dass gefilmt und auf Tonband aufgenommen wird.
With many cameras, all over the truck, in my hair, in my teeth. Does that make you nervous?
Yes, it does.
Tell me why.
Sie sagt, viele Kameras stünden herum. Sie habe sogar welche in ihren Zähnen und im Haar. Sofort fragt sie, ob und vor allem, warum mir nicht wohl sei, gefilmt zu werden. Ich weiche aus und will wissen, was die Performance-Therapie soll.
What we're doing is essentially active therapy. You understand? Like, we're moving very quickly, we're asking very direct questions. We're trying to go to the heart of the problem very fast.
Was sie mache, sei aktive Therapie, schnell, direkt. Sie möchte sehr rasch einem Problem auf den Grund gehen. Die Fragen seien keine Standardfragen. Sherry schneidere Fragen auf jeden Menschen neu zu, als würde sie ein Kleid für diese Person nähen.
It depends on the person. They're not standard question. It's really built person to person to person. It's kind of like hand making a dress.
Wie aus der Pistole geschossen folgt jetzt eine intime Frage auf die nächste und ich antworte ausweichend. Was sie wiederum wütend macht.
You came here in this truck to do a therapy session with the microphone and the recorder.
Ich hätte mich ja schließlich für eine Therapy zu ihr in den Wagen gesetzt mit dem Mikrofon und statt nur darüber zu berichten, was sie tue, solle ich als gutes Beispiel voran für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf ihre Fragen antworten. Es gehe ihr letztlich immer darum herauszufinden, wie es einem wirklich gehe.
One of our biggest messages is just say how you feel.
Naja, vielleicht bin ich nicht therapier- bzw. therapierbar. Die schrille Sherry ist keine Therapeutin. Die Performance-Künstlerin ist Anfang 30, wurde an renommierten Schulen zur Choreografin und Tänzerin ausgebildet. Anne Liv Young stellt ihre Kunstfigur Sherry Vinion immer in den Mittelpunkt ihrer Produktionen, in denen sie das Publikum mit ihren konfrontativen Fragen in eine ungewohnte Situation bringt. Auch wenn Sherry nur eine Figur ist und nach möglichen Tabus sucht, in denen sie stochern könnte, die Situation wird schnell ernst. Sie bringt Menschen manchmal an den Rand ihrer Nerven.
Many people I ask after every session, have we helped you? And they say, yes, yes, you have.
Sie sagt, die Leute, die sich zu ihr in den Wagen gesetzt hätten, denen hätte sie helfen können. Wie gerönt und geplättet komme ich am Ende der Session aus dem Sherry-Mobil raus. Ein Besuch lohnt sich. Die Risiken sind groß, die Nebenwirkungen unberechenbar. Einen Beipackzettel gibt es nicht, starke Nerven sollte man aber haben.
Dafür ist die Therapie umsonst. Man darf auch zu zweit oder als Familie reingehen. Anmelden kann man sich bei der Roten Fabrik in Zürich.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Mein Name Remo Vitelli. Das Zentrum Paul Klee und das Kunstmuseum Bern fusionieren zwar nicht, sie arbeiten aber in Zukunft enger zusammen. Und zwar unter dem Dach einer gemeinsamen Stiftung. Das ist das Resultat von langen Verhandlungen der beiden Häuser. Der Berner Regierungsrat und Kulturdirektor Bernhard Pulver hat die Verhandlungen geleitet.
Wir haben zwei Häuser mit jeder Identität und einem Profil. Das hat man gemerkt, dass es inhaltlich Sinn macht. Aber die treten zusammen auftreten, als gemeinsam programmierend. Auch auf dem internationalen Ausleihmarkt treten sie gemeinsam auf. Und der Clou dran ist, das darf nicht einfach nur den beiden Direktoren überlassen sein, sondern es gibt einen gemeinsamen Stiftungsrat, der einheitlich ist und der für beide Institutionen zusammen eine Vision hat.
Die bis spätestens Anfang 2016 soll die neue Struktur stehen. Die jeweiligen Sammlungen werden jedoch im Zentrum Paul Klee und im Kunstmuseum bleiben. Noch nicht geklärt sind damit übrigens die großen finanziellen Probleme des Klee-Zentrums. Eine Lösung dafür will der Kanton Bern in den nächsten Monaten finden. Das Kunstmuseum Olten hat ein großes Geschenk erhalten. Mehr als 120 Gemälde des Malers Otto Morach, des Impressionisten, Kubisten und Futuristen. 40 Jahre nach seinem Tod schenkt nun ein Verwandter Morachs diesen einzigartigen Werkkomplex nach Olten. Für die Direktorin des Kunstmuseums, Dorothee Messmer, ein riesiger Gewinn.
Das ist natürlich für ein Kunstmuseum, wo ja die Sammlung ein sehr wichtiger Bestandteil ist, das ist eine unserer Kernaufgaben und auch die Forschung, die mit der Sammlung verbunden ist, ist das natürlich eine sehr glückliche Fügung, weil wir jetzt auch die Möglichkeit haben, eben der Bereich von der Schweizer Kunstgeschichte, gerade was den Schweizer Expressionismus anbelangt oder eben auch den Kubofuturismus, dass man das wirklich auch erforschen und bearbeiten können.
Bereits jetzt verfügt das Kunstmuseum Olten über einige Werke Otto Moachs und hat im Anfang der 70er Jahre seine erste Retrospektive gewidmet. Nun wird Olten gewissermaßen zu einem Zentrum Otto Moach. Ein großer Teil der neuen Werke sind ab sofort in Olten zu sehen. Der türkische Starpianist und Komponist Fazil Say ist nun auch in zweiter Instanz verurteilt worden. Wegen Islambeleidigung hat ihn das Berufungsgericht in Istanbul zu 10 Monaten bedingt verurteilt. Fazil Say wird vorgeworfen, mit Nachrichten auf Twitter, Zitat, religiöse Werte herabgesetzt zu haben. Er sagte heute nach dem Urteil, dass er damit vor die nächste Instanz weiterziehen werde. Ein eigenes Schulfach Glück. Zum ersten Mal in der Schweiz führt eine Schule dies ein, das Theresianum Ingenbohl im Kanton Schwyz. Was zwischen Geburt und Tod passiert, ist das Streben nach Zufriedenheit und Glück, sagt der Rektor des Gymnasiums. Doch dieser Aspekt käme in der Bildung sonst zu kurz. Dem will das neue Schulfach abhelfen. Es geht darum, was ein erfülltes Leben eigentlich ausmacht.
Seine Literatur war skandalös in den 60er Jahren. Heute ist es still geworden um sein Werk. Der Berner Walter Vogt war Schriftsteller, Psychiater, Vater, Humorist, Drogenabhängiger und er outete sich als bisexuell in einer Zeit, als man das noch nicht so ohne weiteres zugegeben hätte. Morgen vor genau 25 Jahren ist der Berner Schriftsteller mit 61 Jahren an Herzversagen gestorben. Trotz seiner umfangreichen Werkausgabe nach seinem Tod ist er mittlerweile in Vergessenheit geraten. Meine Kollegin Sandra Leis hat mit Vogts Lektorin Doris Halter gesprochen.
Sie waren seine Lektorin und haben ihn auch persönlich gekannt. Wie war die Zusammenarbeit mit Walter Vogt?
Ich erinnere mich sehr gerne an die Zusammenarbeit mit Walter Vogt. Er war sicher kein einfacher Mensch. Er hatte sehr viele verschiedene Seiten. Er konnte sehr spöttisch sein, auf der anderen Seite sehr sensibel und empfindlich. Was mir sehr gut gefallen hat an ihm und was ich sehr gern hatte, das war sein Humor und seine Fähigkeit zur Selbstironie, also auch über sich selber zu lachen.
In seinen Büchern ist Walter Vogt immer wieder auf seine eigene Drogenabhängigkeit und auch auf seine Bisexualität eingegangen. Wie brisant sind seine Texte aus heutiger Sicht?
Damals waren diese Texte schockierend, weil es völlig ungewöhnlich war, dass ein Psychiater auch noch über seine eigene Drogenabhängigkeit und seinen eigenen Entzug geschrieben hat und das öffentlich gemacht hat. Heute ist das natürlich dieser Schockeffekt vergangen. Auch die Tatsache, dass ein 50-jähriger Familienvater öffentlich über seine Neigung zur Homosexualität schreibt, war damals schockierend, als er das getan hat. Und ich denke, heute würde das nicht mehr diesen Schockeffekt haben. Was aber immer noch bemerkenswert ist, ist diese Entschlossenheit, mit der Walter Vogt sein eigenes Leben, sein Befinden bis an die Grenzen ausgelotet hat und versucht hat, schriftstellerisch darzustellen.
Wie würden Sie denn seinen Schreibstil charakterisieren?
Da gibt es eigentlich zwei Stile, die aber doch immer wieder zusammenhängen. Das eine ist der satirische Stil, den man aus Husten und Wüthrich kennt. So hat er angefangen mit satirischen Arztgeschichten. Ganz trocken, objektiv, wissenschaftlich, alles bis ins Extrem treibend, dass es grotesk wird. Er wollte aber nicht gerne auf den Verfasser satirischer Arztgeschichten festgelegt werden, denn er hatte noch eine andere Seite, das war eine etwas stillere, melancholische Seite, wie sie schon in der Erzählung Der Vogel auf dem Tisch und dann auch in Erzählungen Der Irre und sein Arzt zum Ausdruck kommt.
Welchen Titel von Walter Vogt empfehlen Sie unbedingt zur Lektüre?
Es ist schwierig, sich da auf einen Titel festzulegen. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, Altern, das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Nicht in diesem ganz satirischen Stil geschrieben, aber es enthält sehr schöne Beobachtungen, Bemerkungen über den komplizierten Prozess des Alterns. im Gegensatz zu dem Altern der Natur, das zyklisch stattfindet und immer wieder mit einem Frühling auch überwunden wird. Dann würde ich auch Erzählungen empfehlen. Zu seinem 60. Geburtstag ist ein Sammelband mit Erzählungen erschienen unter dem Titel Der Garten der Frau des Mannes, der Noah hieß. Der zeigt das ganze Spektrum von seinem Schaffen, von den satirischen Erzählungen bis hin zu den leisen, melancholischen Erzählungen. Und das ist immer noch sehr lesenswert. Er hat auch ein sehr interessantes Vorwort. Und in diesem Vorwort sagt Kurt Marti, eins muss man sagen, was immer er schreibt, langweilig ist er nie. Und ich denke, das ist eine schöne Empfehlung.
Doris Halter, ehemalige Lektorin von Walter Vogt. Aus Anlass seines 25. Todestages gibt es zwei Ausstellungen in Bern. Der Kulturpunkt im Progger zeigt Zeichnungen und Objekte aus Vogts Drogenzeit. Und im Kornhausforum sind Bilder ausgestellt, die der Fotograf Hans-Uli Traxl von Vogt gemacht hat. Welche Kulturpolitik wollen die Parteien in Deutschland? Kurz vor den Wahlen im Nachbarland hat die Dreisat-Sendung Kulturzeit die Nagelprobe gemacht und die Standpunkte und Leistungen der einzelnen Parteien untersucht. Remo Vitelli hat mit dem verantwortlichen Redaktor Ralf Schmitz gesprochen.
Sie haben in Ihrer Dreisat-Sendung Kulturzeit untersucht, welche Absichten die deutschen Parteien in Sachen Kulturpolitik haben. So von der Schweiz aus nach Deutschland geblickt, würde ich schätzen, SPD, Grüne und Linke, die möchten die Kultur mehr fördern. CDU und FDP sind da eher zurückhaltend. Wie sieht's wirklich aus?
Ja, also wenn man die klassischen politischen Koordinaten anlegt, dann könnte man das vermuten, dass Rechts-Links-Schema so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber die Kulturpolitik tickt da anders. Das war unsere Feststellung gewesen. Nehmen wir die CDU und die Frage der finanziellen Förderung von Kultur. Die CDU stellt sich hin und sagt, wir wollen den Kulturetat in den Kommunen verdoppeln. Das klingt nicht wirklich nach Zurückhaltung und ist auch eine Gemeinsamkeit mit den Linken. Oder schauen wir auf die SPD. Die SPD sagt, gerade was das Überangebot von Theater angeht, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also wir können nicht alle Theater eine Bestandsgarantie geben. Theater ist, wenn jemand hingeht. Also die SPD ist durchaus bereit zu überlegen, wo gibt es ein Überangebot und wo muss man auch Theater eventuell schließen können.
Es kommt also auf die Themen an, ganz konkret dann. Und dennoch, wenn man es übers Ganze sich ansieht, wer schneidet denn nun aus Sicht der Kulturschaffenden und Kulturkonsumierenden am besten ab?
Kulturpolitik ist natürlich und gerade in Wahlkampfzeiten immer ein Hochamt. Da fallen große Worte, es gibt große Gesten und am Ende stehen sie da und könnten eigentlich jeden Satz unterschreiben. Das ist tatsächlich schwierig. Unsere Aufgabe wird sein, am Ende, also wenn die Wahlen vorüber sind, wenn eine Regierung gebildet ist, ein Papier zustande gebracht wurde, unsere Aufgabe wird sein, dann zu überprüfen, was ist denn von den Versprechungen gehalten worden und was ist nicht umgesetzt worden. Und eins vielleicht aber, um doch noch eine persönliche Einschätzung zu geben, ich meine, wenn Dinge wie die soziale Absicht von Künstlern in Frage gestellt werden, das tut die FDP in Teilen, das machen die Piraten ganz klar, dann schaffen sie sich natürlich bei der Kultur dort keine Freunde.
Sprechen wir gleich über dieses Thema, die soziale Absicherung von Künstlern. Wie sieht's da aus? Was überlegt sich die Politik in Deutschland dazu? Welche Standpunkte haben die Parteien, abgesehen von diesen beiden, die Sie jetzt erwähnt haben?
Es gibt in Deutschland so eine Besonderheit, das ist die Künstlersozialkasse. Das ist letztendlich die soziale Absicherung von freischaffenden Kreativen. Dort wird die Krankenversicherung übernommen, die Rentenversicherung und auch die Pflegeversicherung. Da zahlen Künstler ein zur Hälfte und da zahlt der Bund und die Betriebe, die Künstler quasi einsetzen, zahlen die andere Hälfte ein. Und da gibt's schon deutliche Unterschiede. Ich meine, die meisten wollen die Künstlersozialkasse bewahren, aber die FDP stellt sich und sagt, das ist zu bürokratisch, wir können das nicht kontrollieren, die einzahlen und die würden auch gerne, und das ist Klientelpolitik dann eindeutig, die würden gerne auch die mittleren und kleinen Betriebe davon befreien. Oder die Piraten, die sagen, haben wir eigentlich gar keine große Meinung zu und warum müssen Künstler mit anderen Menschen nicht gleichgestellt werden? Also die würden eigentlich die Künstlersozialkasse gerne ganz abschaffen. Aber Am Ende ist das eins der Projekte, die in der Legislaturperiode gescheitert sind, nämlich eine wirklich stabile Absicherung der sozialen Versicherung von Künstlern. Und das ist die große Aufgabe für die kommenden 4 Jahre.
Sagt Ralf Schmitz von der Dreisatzsendung Kulturzeit. Alle Beiträge des Kulturparteienchecks finden Sie auf unserer Webseite unter srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.